Herzlich willkommen bei Pentaradio, der monatlichen Nachrichtensendung des Chaos Computer Club Dresden. Nachhörbar unter www.c3d2.de. Die heutige Sendung handelt von unserem baldigen Symposium Datenspuren und Nachrichten. Was ist passiert?
Was passiert ist, ist, dass der liebe Simon nach Liverpool gefahren ist und sich jetzt demnächst dem IMF widmen wird. Und das IMF, wer das nicht kennt, ist so etwas wie das Camp in Deutschland, also wie, oder wie die Schar in den Niederlanden. Es ist ein quasi
Wofür steht IMF?
Für das Electronic Magnetic Field Festival. Und einfach nur, um es mal gesagt zu haben, es findet dieses Jahr in Eastnor Castle Deer Park in Ledbury statt, was ein sehr cooler Name ist für so ein Festival. Es sind meines Wissens nach 2000 bis 2500 kreative Menschen, die zusammen basteln, die sich zusammenfinden, um sich ihre Projekte zu zeigen, die zusammen Licht auf die Wiese stellen und auf einem Feld zusammen einfach ein Wochenende eine schöne Zeit haben.
Also ich war Vorträge und Workshops?
Es gibt Vorträge und Workshops, es gibt auch eine Aufzeichnung des Ganzen, es sind, ich glaube, 2 oder 3 Zirkuszelte, die da stattfinden und Musik und was hatten sie? Feuerpong hatten sie das letzte Mal, oder ein Guitar Hero, was irgendwie 10 Meter hoch ist. Oder dann haben sie da eine Bar hingestellt mit 15 offenen Fässern, die sie gleichzeitig da angeboten haben. Oder das Red Bunny Phänomen kommt daher. Ich weiß nicht, hat das schon mal jemand von euch gehört, was das Red Bunny Phänomen ist? Nee. Und zwar haben die Engländer relativ zeitig angefangen, damit Lasercutter quasi in die Maker-Szene reinzubringen. Und da gab es einen Hackspace in Nottingham, der hatte, ich glaube, die ersten 2 Lasercutter und zufällig ganz viel rotes Material gesponsert bekommen. Und dann haben sie angefangen zu gucken, was man mit diesem roten Material machen kann. Und dann hatten sie so eine Form ausgedacht, in Form eines Hasens außenrum mit einem sternförmigen Auge. Und haben dann angefangen, diese Platten, die sie hatten, einfach übereinander zu legen und so viele davon auszuschneiden, wie sie konnten. Haben das aber niemandem erzählt und haben davon dann 60.000 zu diesem Event mitgebracht und haben einfach riesige Mengen dieser roten Hasen überall verteilt und aber niemandem erzählt, wo es herkommt. Und das fand ich eine sehr coole Aktion, und woraufhin hat sich da quasi das Red Bunny Phänomen ausgestellt, dass quasi jeder Hackspace aus den UK dort irgendwas mit einem roten Hasen mitbringt. Sei es eine 5-Meter-Variante zum Aufpusten oder irgendwie einen großen LED-Display in Form eines Hasens oder irgendwelche Apps auf der Badge, die sie da in Hasenform machen. Also das Red Bunny-Phänomen kommt daher.
Ein Badge gibt es dieses Jahr auch wieder?
Oh, das weiß ich. Also es gibt wahrscheinlich
eine. Ich habe gelesen, mit Wi-Fi und GSM, und damit wird man telefonieren können.
Oh, sehr schön. Ein Glück ist der feine Simon da und wird dann eins mit nach Dresden bringen. Vorletztes, das ist halt quasi alle 2 Jahre, war es so eine Art Gameboy mit ESP32 und MicroPython da drauf. Also es war noch seiner Zeit ein bisschen voraus, aber es hatte schon WLAN und man konnte da freie Software drauf programmieren. War sehr cool. Okay, so viel zu Simon und seiner schönen Zeit, die er haben wird. Was haben wir noch gemacht? Puffer Overflow haben wir gemacht. Das war sehr schön. Also ich weiß nicht, wer davon dabei war. Wir haben zusammen gekocht und gleichzeitig Roboter gebastelt. Die Bilder davon habe ich mal auf Media C3D2.de hochgeladen. Kann sich jeder angucken. Wir wollten quasi als Vorbereitung für die Datenspuren mal schauen, mit wie vielen Kindern man zusammen Roboter basteln kann, die dann anschließend gegeneinander kämpfen. Und das war ein sehr schönes Event. Bitte kommt alle zu den Datenspuren und bastelt damit. Wollte ich nur mal gesagt haben.
Für die Leute, die nicht bis zum Ende durchhalten, die Datenspuren sind wann?
Die Datenspuren sind am 22. und 23. September diesen Jahres im Zentralwerk in der Rieser Straße 32 in Pieschen.
Hier.
Im Chaos Computer Club, oder im Zentralwerk, wo auch der Chaos Computer Club ist, seit wie lange eigentlich?
Seit knapp 2 Jahren.
Cool. So, damit sind wir mit den lokalen News durch. Wer möchte mit den ersten großen News anfangen?
Ja, ganz groß ist ja hier auch immer das Zertifikatsproblem gewesen in den Nachrichten. Und das Let's Encrypt-Projekt, was Verschlüsselungszertifikate für Serverdienste im Internet kostenfrei und automatisiert anbietet, ist jetzt bei allen Programmen angekommen.
Können wir vielleicht nochmal ganz kurz erklären, Let's Encrypt, also, oder anders, ne? Es gab ja schon mehrfach so die Initiativen, irgendwie Zertifikate in die Browser zu bekommen. Ne? Also wir wissen ja, so ein Zertifikat, das hat man also so eine Root-CA, das ist also der Stahlschrank, und da liegen dann 3 Bits drin. Und mit den 3 Bits kann man dann solche Zertifikate ausstellen. Und
Ja, früher. Oder man lässt sie sich klauen.
Ja, oder man lässt sie sich klauen. Und früher war das halt ein schönes Geschäftsmodell. Da gibt es dann also Leute, die haben damit viel, viel Geld verdient, sind dann auf der ISS gewesen, haben hinterher eine Linux-Distribution unter die Massen gebracht oder zumindest versucht. Aber immerhin muss im Shuttleverse schon anerkennen, dass er Linux auf dem Desktop vorangebracht hat. Im Jahr des Linux-Desktop. okay, ne? Das Riesenproblem war immer, dass dann also viele Browserhersteller oder irgendwie Betriebssystemhersteller diese Root-Zertifikate in ihre Betriebssysteme reinknoten mussten. Und dann gab es halt dieses CA-Zert, was irgendwie versucht hat, da hinzukommen, aber die hatten so, keine Ahnung, ihre eigenen Höhen und Tiefen. Und dann hat es halt das Let's Encrypt-Projekt geschafft. Mit auch ein bisschen so Backing von verschiedenen Firmen, den Leuten kostenlos SSL-Zertifikate, also sozusagen digitale Data-Ausweise auszustellen. Die Dinger, die laufen immer nicht so lange. Das heißt, diese Zertifikate sind nicht so lange gültig. Und dann muss man die halt wieder erneuern und so. Und dann muss man halt irgendwie ein bisschen nachweisen, dass irgendwie eine URL einem auch wirklich gehört. Ja, und bisher läuft es ziemlich gut. Ich habe jetzt gerade keine genauen Zahlen, wie viele Zertifikate die so ausgeben. Kann man suchen. Aber das ist ganz schön krass, was da so mittlerweile abgeht bei denen. Das Schöne ist, dass man eben mit diesen Zertifikaten mittlerweile, also wenn man Let's Encrypt benutzt, seine Webseite sehr, sehr schön mit einem Zertifikat, was von allen gängigen Browsern anerkannt ist, ausstatten kann.
53 Millionen aktive Zertifikate gibt es aktuell.
Ja, klingt viel. Das Internet ist groß und weit. Aber da wir in News sind, eine Firma, die nicht so richtig auf ihre Root-Zertifikate, glaube ich, aufpassen kann, ist Symantec. Und da hat jetzt der...
Bekannt für Virenscanner, ja?
Für Virenscanner und...
Für den Norton Commander?
Genau, für den Norton Commander, da erkenne ich die. Also die haben zumindest die Überreste von diesem Norton Commander aufgekauft. Mittlerweile heißt der in seinem Nachbau Midnight Commander. Also das Ding lebt noch. Zumindest bei manchen Leuten. Der früher sehr bekannte und gern genutzte Browser Firefox, der, glaube ich, in der letzten Zeit auch wieder schneller geworden ist. Allerdings hat er viele Plugins damit ein bisschen unbrauchbar gemacht, aber egal. Also der hat jetzt jedenfalls beschlossen, zumindest in seinen Nightly Builds, diese Symantec-Zertifikate auszusperren. Und da hat halt der ein oder andere dann so ein bisschen Probleme, wenn er zum Beispiel auf bahn.de unterwegs ist und da sich ein Zugticket klicken will. Wobei man jetzt, glaube ich, nicht unbedingt dem Mozilla-Projekt dahinter die Schuld geben muss, sondern ich glaube, da sollte die bahn.de sich mal überlegen, von wem sie da ihre Zertifikate bezieht. Ja.
Aus dem Google scheinen sie auch schon, also aus dem Google Chrome scheinen sie auch schon länger rausgeflogen zu sein. Zumindest wurde es angekündigt für Chrome 66, der einer schnellen Internetrecherche nach im März 2018 rausgekommen sein soll. Ich bin aber auch noch nicht hundertprozentig überzeugt. Also auf jeden Fall sind diese Zertifikate tot. Also die Symantec-Leute haben sich schon immer mit Google gestritten und haben da halt ein paar gängige Eigenschaften, die so ein Zertifikat erfüllen muss, nicht richtig erfüllt. Also die richtigen Algorithmen, die richtigen Schlüssel. Und deswegen waren die von Anfang an, also waren die jetzt gegen Ende immer unzuverlässiger. Und deswegen ist es nur ein guter Schritt, dass die rausgeschmissen werden. Und natürlich muss man zustimmen, es gibt mittlerweile keinen Grund mehr, solche Zertifikate zu benutzen. Let's Encrypt hat da einen riesen Schritt gemacht und hat uns allen gute Zertifikate zur Verfügung gestellt, mit denen wir halt arbeiten können und auch ordentliche Zeiträume für diese Zertifikate eingeräumt, sodass die halt regelmäßig erneuert werden müssen. Also sollten Leute, die sich ordentlich mit ihrem Webserver oder mit ihren Servern beschäftigen, da keine Probleme haben.
Naja, zumindest für die gängigen Services, die man so im normalen Web anbietet, ist das alles super, hier so webseitenmäßig Zertifikate anzubieten. Aber es gibt ja wesentlich weitere Anwendungsfälle für Zertifikate. E-Mail wäre so ein gängiges Beispiel, wo man dann nicht mehr einfach so automatisierte Zertifikate einsetzen könnte.
Aber eine E-Mail-Adresse kann man auch verifizieren.
Genau, könnte man. Aber bietet Let's Encrypt das an? Nein.
Ich glaube, Let's Encrypt hat noch nicht S/MIME oder sowas.
Das genau, haben sie auch nicht auf dem Plan. Also es gibt noch andere Anwendungsfälle für Zertifikate und da gibt es noch genug zu tun, um da mehr Kryptografie in die Welt zu bringen. Es ist aber auf jeden Fall schön, dass man nicht mehr so viel Klartext über den Ether gehen sieht.
Und auch, man mag von Google halten, was man will, aber die SSL-Zertifikate werden auch von Google gepusht. Also die Suchergebnisse von Seiten, die SSL hatten. Also zu einem gewissen Zeitpunkt gab es das Problem, dass nur die Hälfte der Internetseiten SSL angeboten hat oder weniger. Weil nämlich, wenn man SSL-Webseiten anbietet, muss man quasi ein bisschen mehr Hardware stellen pro Benutzer. Das heißt, man kann nicht ganz so viele Leute bedienen mit seinem eigenen Webserver, wie als wenn man... Also, es ist mehr Rechenaufwand, Krypto zu machen. Das ist das, was ich sagen möchte. Und deswegen hat Google quasi die Seiten belohnt, die das standardmäßig einsetzen und da die dann höher gerankt, was dazu geführt hat, dass neben Let's Encrypt halt alle dann auf SSL so langsam umgestellt haben und es sich als gängige Praxis für die typischen Seiten herausstellt, dass man, wenn man http://www.internetseite.de eingibt, dass man dann automatisch auf HTTPS weitergeleitet wird und oben links das kleine grüne Schloss kriegt.
Ja, und wenn wir schon... SSL oder TLS dann vielleicht eher hier preisen. Der Vorteil davon ist eben, ne, dass man auch relativ sicher sein kann, wenn man dann weiß oder wenn man die Zertifikate zumindest überprüft, dass man auch den Inhalt der Webseite bekommt, den man da wollte und dass nicht jemand unterwegs irgendwie da so ein paar Bits ausgetauscht hat.
Wobei es da auch sehr drauf ankommt, welchen CAs man vertraut. Also wenn man der Standardliste der CA, Certificate Authorities, dafür steht CAs, im Firefox mal folgt, dann sieht man da iranische, türkische oder andere sympathische staatliche Zertifizierungsstellen, die tendenziell für jede Webseite Zertifikate ausstellen können. Das heißt, auch die türkische Variante kann halt ein Zertifikat für google.com ausstellen. Die meisten Browser gehen zwar dagegen vor mit so einer sogenannten Certificate Pinning Technologie, aber
Das ist ja eigentlich für mich jetzt kein Gefahrenpotenzial, wenn ich nicht über die gerade surfe, weil ich im Urlaub bin. Die Deutsche Telekom steht aber auch drin.
Wie sehr man halt auch der vertrauen möchte.
Ja, ja. Aber wir hatten hier mindestens schon zwei Sendungen dazu gemacht. Mit richtiger Krypto oder sagen wir so mit richtiger also Dingen, die man wirklich vertrauen kann, das ist alles nichts zu tun. Da sollte man sich noch andere Sachen, benutzen, aber schön ist es dennoch, dass die Sachen hier verschlüsselt durch die Leitung gehen und dass es eben nicht ganz so einfach ist für so den Hobbyangreifer aus der Nachbarschaft oder im Internetcafé einem die Bits zu verdrehen.
Das ist richtig. Gut, kommen wir zum nächsten Bereich, dem Boulevard.
Na, ich hätte hier noch sowas wie ein Hack des Monats.
Okay.
Es gibt so ein paar Studenten, die haben sich den WLAN-Empfang mal genauer angeschaut und festgestellt, damit kann man mit 95%iger Sicherheit Bomben und andere Waffen erkennen. Okay. Und das ist ja voll wichtig, zum Beispiel an amerikanischen Schulen.
Was hat die Durchschnittsbombe und die Durchschnittswaffe jetzt einen WLAN-Chip mit drin? Oder ist dann der Empfang gestört?
Nee,
oder
genau.
Sie jetzt sind so grob?
Genau, also die ist natürlich aus Metall und hat dann eine gewisse Wirkung auf das elektromagnetische Feld.
Ach du Schreck.
Ich meine, ne, was ist schon eine ganze Weile oder anders, was eine ganze Weile schon gezeigt wurde, dass man halt Menschen innerhalb von Räumen erkennen kann über deren Absorption von WLAN. Energie, ne? Also sind ja alles Strahlen. Und ja, deswegen ist auch eine schöne Anwendung darüber, Bomben zu erkennen. Vielleicht auch besser als irgendwie jetzt Lehrer mit irgendwelchen automatischen Waffen auszurüsten oder was auch immer manchen Präsidenten. Also in irgendwelchen komischen Ländern einfällt.
Aber hier, er hat ja eine Frau, die zu mehr Anstand im Netz mahnt.
Ja, das war die Überleitung. Also die, die Melania, die er selber Melanie nennt, die, das ist wirklich lustig, ne, so eine First Lady, die muss sich ja da so ein bisschen irgendwie, also zu politisch darf sie nicht sein, aber die muss da irgendwie so ein paar gute Taten vollbringen und das ist so irgendwie, ne, der, was man da macht. Und da dachte sie sich, also...
Und sich passend kleiden, ja? Also nicht fiese Sprüche auf der Jacke stehen haben, wenn gerade Pietät gefordert ist.
Genau, also, ne, aber die ist ja sehr, sehr modebewusst. Ich glaube, deswegen hat ja der Trump sie auch als seine Ehefrau ausgewählt. Und ja, und die Frau hat sich also einfallen lassen, einfach mal dagegen aufzurufen, dass man doch mehr Anstand im Netz zeigen soll, ne? Und dass man so seinen Twitter-Nachrichten doch ein bisschen pietätvoller miteinander umgehen soll und so. Und so ein Ding bringt die halt an einem Tag, wo irgendwie der Trump selbst, ja, wen auch immer der er da gerade an dem Tag als seinen größten Gegner auserkoren hat, wirklich alle unterste Kanone da davor geht. Ja.
Aber ist der Präsident?
Ja, gewählt. Ne? Ja. Ich glaube, mein anderes Lieblingsding war, als die Melania da CNN geguckt hat in der Air Force One und da Trump ausgerastet ist. Aber trotzdem.
Ich finde es auf jeden Fall interessant, dass es mit unserem sozialen Leben so weit ist, dass Ehepaare über Twitter offensichtlich kommunizieren.
Ja, das ist ja nicht nur über Twitter, sondern die schickt ja dann immer ihre Pressesprecherin vor, die dann irgendwie sagt, also ne, dass die Melania sich jetzt nicht verbieten lassen würde, hier den die Fernbedienung am Fernseher zu benutzen und so. Das ist harsch. Aber ne, unterm Strich, also wenn die Tante da wirklich irgendwie jetzt nicht ganz mit dem übereinstimmt, was ihr mittlerweile selbst unter US-Strafrecht kriminellen Handlungen vorgeworfenen Ehemann übereinstimmt, dann sollte sie vielleicht mal irgendwie einen Scheidungsrichter besuchen oder einen Scheidungsanwalt. Ansonsten ist es alles nur albern.
Ja, bei anderen ist Twitter nicht so tolerant. Zum Beispiel gab es ja aufgrund der krassen Ereignisse in Chemnitz so ein Polizei-Sachsen-Parodie-Account, der wurde sofort gesperrt.
Ja, wir müssen dazu, ne? Also falls ihr uns hier irgendwie in vielen Jahren hört, wir senden aus einer Zeit, in der die Demokratie noch nicht untergegangen ist. Also, ne, wir haben ja noch so eine Demokratie-Simulation am Start.
Aber es ist schon länger absehbar.
Ja, und der Mob, der wächst und wächst und wächst. Und momentan ist halt die Situation, dass in der drittgrößten sächsischen Stadt, glaube ich, der Mob nachts durch die Straßen rennt und Leute, die sie irgendwie nicht als ihresgleichens ansehen, verfolgen. Und in dem Zug hat halt jemand einen Twitter-Account als Parodie gekennzeichnet, eröffnet und hat dann in einer anderen Geschichte, ne? Also da war, muss man vielleicht für die künftigen Generationen sagen, früher war es so, dass die Presse geschützt wurde von der Polizei, damit sie halt ihren journalistischen Aufgaben nachkommen kann.
Jetzt haben wir die Peggy-Zei.
Ja, und jetzt haben wir die Peggy-Zei. Jetzt haben wir halt Typen, die beim LKA arbeiten und dann irgendwie die Presse angehen. Ne? Also das ist alles so extrem absurd. Der stellt sich also vor die Kamera von ZDF und erzählt da, sie sollen ihn nicht filmen.
Auf die schlagabfertige Einwurf, er solle doch weitergehen, reagierte er wirklich nicht. Also.
Ja, und
das, die Polizei macht mit.
Ja, und das, was halt der staatlichen Macht dort einfällt, ist dann das Fernsehteam festzusetzen für 45 Minuten. Ne? Also das war die Sache. Und da haben halt also Leute jetzt, das nennen wir also Satire heutzutage, die haben dann gesagt, dass also dass die Polizei oder das LKA sich überlegt, rechtliche Schritte gegen den Typen einzuleiten, ja. Und das ist also viel zu schlimme Satire für Twitter. Und die haben dann also diesen Satire-Account erstmal gesperrt. Das ist, ja, so weit ist es im Jahr 2018.
Wisst ihr, warum Satire in Deutschland so wichtig ist? Die Nazis haben das nämlich auch alles verboten.
Ja, und ich kann mich an Zeiten erinnern, im Osten, da gab es halt, früher, bevor die Mauer noch, also als die Mauer noch stand, da gab es halt Zeiten, da war ganz, ganz wenig Satire überhaupt nur zugelassen. Wolf Weitling kann man mal googeln. Das war so einer der wenigen, die da irgendwie so ganz spät nachts zu den Zeiten, wo heute Nachrichtensendungen kommen, die man noch so nennen kann, dann irgendwie auf Sendung gehen durfte und durfte da also so ein paar Sachen erzählen, die man in der dritten Ableitung vielleicht nicht wirklich jetzt jeder verstanden hat. Ne? Also war eine rote Weste, war dann so ein Symbol. Und deswegen ist halt Satire wirklich wichtig, auch als einfach mal um wirklich die ganze Absurdität darzustellen. Ich glaube, deswegen ist auch die ganze Late-Night-Sache bei den Amis momentan ziemlich populär mit Stephen Colbert und was weiß ich, Seth Meyers und solchen Leuten.
Ja, das sind die Hauptbezugsquellen für Nachrichten in einigen Generationen.
Ich meine, so weit sind wir ja wirklich, ne? Dass hier Passillon oder solche Sachen bei uns, die ja irgendwie, wie gesagt, man kann es nur noch absurd nennen, die Sachen vor Augen führen.
Ja, noch was Absurdes, Twitter, weil wir gerade schon bei Twitter waren, ging die Streaming-Apps vor, sperrt also die API oder sperrt einige Drittanbieter-Apps für Twitter von ihrer API aus, sodass sie nicht mehr funktionieren. Und der Effekt war, dass ganz viele Leute jetzt zu einer dezentralen Alternative gewechselt sind, die Mastodon heißt.
Hat die von euch jemand schon mal benutzt? Also
ja, ich benutze die schon eine ganze Weile.
Okay. Jahr oder und so. Ist es was anderes als App.net oder ist das auch so ein Club der Elitären dort?
Nein, App.net habe ich nicht benutzt, weil das war ja kommerziell. Mastodon ist schon frei und Open Source und das kann man sich auf einen Server installieren.
Das heißt, jeder ist sein eigener Server und der gesamte Stream ergibt sich dann darüber, dass man von den einzelnen Servern, die man halt folgt, sich das zusammenstellt.
Nicht oder? Jeder ist sein eigener Server, eher wie E-Mail und Jabber.
Okay,
ein Server kann. Genau, es ist föderiert. Ein Server hat N Nutzer, ein anderer Server hat K-Nutzer.
Das heißt, jeder darf mitspielen, also
genau.
Auch Leute, die Filme ins Internet stellen oder Leute, die komische politische Meinungen haben oder es gibt keine Zensur?
Ja, teilweise schon. Auf den einzelnen
Servern
gibt es dann schon wieder Richtlinien. Gerade in den USA ist es wohl beliebt, dann bestimmte Dinge nicht zuzulassen und das Ganze wieder so ein bisschen zu kommerzialisieren, wenn ich das richtig verstehe. Was
kommerzialisieren die?
Dass du deinen Account bei dem Server hast oder wird dann Werbung eingeblendet auf dem Server, auf dem du deinen Account hast?
Nee, also von Kommerzialisierung habe ich da noch nichts gesehen. Okay. Es geht halt darum, dass man irgendwie Hate Speech von vornherein eindämmt. Das ist ja auch ein Hauptkritikpunkt an Twitter, dass sie das nicht tun.
Das ist immer die Frage, was ist Hate Speech und was ist noch freie Rede, ne?
Ja.
Ist schwierig.
Ist es das? Kann man unterschiedlicher Meinung sein?
Ich denke da gerade an das Schmähgedicht von Jan Böhmermann.
Zum Beispiel.
Im richtigen Kontext kann das auch Satire sein.
In Mecklenburg-Vorpommern gab es auch zuletzt wieder, ich meine auch auf Twitter, Satire zu Erdogan, die jetzt zensiert wird und mit Staatsgewalt verfolgt. Also in Deutschland verfolgt die Polizei jemanden dafür, dass er seine Meinung zu Erdogan sagt und ihn einen Esel genannt hat.
Kerdogan oder so ähnlich war das Wortspiel.
Das türkische Wort ist wohl recht ähnlich zu seinem Namen.
Tja, theoretisch könnte die Staatsanwaltschaft da nur müde lächeln und der Majestätsparagraf, also der Beleidigungsparagraf für Majestäten im Ausland ist ja abgeschafft worden dank Böhmermann. Ergo ist das was in Deutschland keine Straftat ist. Zumindest nicht deswegen. Man kann natürlich immer noch den Vorwurf der Beleidigung nachgehen und so weiter, aber das ist dann zivilgerichtlich und nicht Staatsanwaltschaft. Naja.
Komische Prioritäten eben.
Ja.
Ja, noch was Komisches. Es gab irgendwie diese Demo gegen Upload-Filter und der Demo-Aufruf wurde an einigen Stellen zensiert, also weggefiltert.
Ja, sehr eigentümlich, ne? Also auch die Informationskampagne über die Upload-Filter selbst, nicht nur der Demo-Aufruf wurde gefiltert. Das ist dann schon sehr bezeichnend dafür, dass dann diese Zensur offensichtlich doch schon genug stattfindet, auch wenn sie noch nicht europaweit beschlossen ist. Und es waren leider nur klägliche 200 Leute vor dem Brandenburger Tor, aber es gab europaweit noch ein paar andere Städte.
Ja, vielleicht noch ein bisschen Kontext, ne? Also das, was sich ja so verschiedene Leute jetzt auf EU-Ebene durchsetzen wollen, ist sowas wie dieses Leistungsschutzrecht, dass man also irgendwie für Überschriften, wenn man die irgendwie verlinkt, bezahlen soll. Das ist ja ein super Erfolgsding gewesen hier in Deutschland. Also da hat, glaube ich, war das Springer? Oder?
Also ich finde, da liegt die Verschwörungstheorie ja auf der Hand. Habe ich die hier schon mal geäußert? Nein. Okay, also das Gesetz, das Leistungsschutzrecht ist gegen Google gestartet. Und wer profitiert am Ende davon? Einzig Google. Denn niemand will Google ausschließen. Alle anderen müssten bezahlen und das Gesetz gilt für alle.
Und gleiches gilt jetzt für die Upload-Filter oder was willst du uns erzählen?
Ja, die Upload-Filter funktionieren ganz genauso, dass es also ganz wenige gibt. Google ist einer davon, den du dann irgendwie jetzt so der Facebook-Daddler an seinem mobilen Endgerät, der will da jetzt so sein Video hochladen und das könnte jetzt also irgendwie, keine Ahnung, da ist ja so ein Schlagersternchen im Hintergrund mitzuhören und das ist also ganz gefährlich, weil dann das Schlagersternchen nicht mehr so viele Millionen verdienen kann.
Oder es ist von einer Zeitungswebsite runtergeladen.
Ja, oder er hat ein Bild gemacht und im Hintergrund ist ein Zeitungs hier Stand zu sehen. Gibt es ja noch vereinzelt, wo man da die aktuelle Schlagzeile der Bild-Zeitung lesen kann. Die sind ja ziemlich groß und das muss man also unbedingt aus dem Internet raushalten und deswegen kannst du dann als, keine Ahnung, irgendwie so, ich habe hier meine eigene Bilderwebseite da gemacht zum Hochladen, ich meine, muss glaube ich eine gewisse Anzahl von Nutzern haben und so, aber egal, da musst du halt filtern und dann musst du das, keine Ahnung, wer das da macht, der KI oder sonst wer, aber der Google, der bietet es halt an und dann kannst du so dein Zeug bei denen vorbeischicken, dann können die halt mal mitgucken und so. Ist ja jetzt auch nicht so, dass es der Google irgendwie kein Konkurrent wäre oder sowas. Und dann sagt der Google, ja, kannst du hochladen oder nicht. Dann gibt es irgendwie keine Ahnung, ne? Da müssen wir jetzt mal wirklich mit einem Anwalt reden oder so, der sich mit so einem Zeug auskennt. Dann gibt es also verschiedene Ideen, ob man dann immer noch haftbar ist oder nicht oder sonst was alles. Aber die Grundidee ist halt, du schickst deine Bilder, Videos, sonst was bei so einem Upload-Filter vorbei. Sowas bieten halt nur richtig große an. Google, keine Ahnung, ob das auf Facebook macht. Und dann kriegst du halt, kann man hochladen oder kann man nicht hochladen, zurück. Und ja, und wohin das führt, sieht man halt, wenn es zum Aufruf für eine Demo gegen so einen Quatsch kommt, dann ja, landet das halt rein zufällig im Filter und da kann man bestimmt irgendwie rechtlich gegen vorgehen und dann 5 Monate später stellt sich raus, dass also die Hausdurchsuchung doch nicht gesetzeskonform war, aber die Daten sind halt weg. So, das ist halt die nächste tolle Idee. Und, na Gott, wie hieß es damals, wo wirklich europaweit die Leute wenigstens auf die Straße gegangen sind?
Gegen, ACTA.
War das ACTA? Nee, das war noch was davor. Egal, das war jedenfalls auch so ein Zensurding da. Das haben die Leute irgendwie noch verstanden, aber jetzt bei diesen Upload-Filtern. Aber man stumpft halt ab, ne?
Und künstliche Intelligenz ist ja jetzt auch was Positives neuerdings. Also diese gelernten Filter, die so viele Fehlschläge haben, für diese Zensur sorgen sollen.
Gibt es schöne Links im Internet, wo man mal sehen kann, was die KI alles als was entdeckt und was man eigentlich nur ein bisschen an Pixeln ändern muss, damit was völlig anderes rauskommt. Also so klug, wie die KI immer dargestellt wird, ist er noch nicht, auch wenn sie teilweise schon unsere Autos lenkt und Katzenvideos auf YouTube findet.
Ich bin eigentlich nur gespannt, wann diese Filter in die Wearables integriert werden, dann später in die Implantate, damit auch die Zensur schon quasi nahe am Kopf stattfindet und nicht erst beim Hochladen ins Internet.
Es gibt aber auch erfreuliche politische Entwicklungen hier in Europa. Zum Beispiel die Datenschutzgrundverordnung. Da ist die Abmahnwelle ausgeblieben.
Also, ne, da müssen wir uns mal dran erinnern, als das Gesetz kam, da gab es ja so irgendwie 14 Tage so eine Welle, wo also jeder sich drüber beschwert hat, ohne wirklich zu wissen, was da wirklich drinsteht und was es bedeutet. Auf der anderen Seite gab es halt eine ganze Menge Leute, die gesagt haben, dann nehme ich halt das Google Analytics raus aus meiner Webseite. Ne? Das war also schon das alleine, war das ganze Ding überhaupt wert. Und eines der Sachen war halt, dass wir uns jetzt alle irgendwie gegenseitig abmahnen, nur weil wir irgendwie so den kleinen Zeh ins Internet halten. Und Überraschung, das ist nicht passiert.
Es gibt aber mehr Selbstanzeigen bei Datenverlust.
Ja, und das ist ja so eine sehr, sehr alte CCC-Forderung.
Informationspflicht, ne? Was ist mit deinen Daten passiert?
Genau, also das Problem ist irgendwie, man hat da sich irgendwie Pflicht registriert bei irgendwie einem Dienst, den man benutzen wollte im Internet und hat da so seine Daten hinterlegt, vielleicht im schlimmsten Fall die Kreditkarte. Und jetzt passiert das, was also nur ganz, ganz, ganz selten, man hat noch nie davon gehört, passiert, dass es da irgendwie zu Sicherheitsschwankungen kommt und diese ganzen Daten halt dann irgendwie im Netz kursieren. Hat halt diese dumme Eigenschaft, dass dann manchmal auf der Kreditkartenrechnung Dinge stehen könnten, die man da gar nicht selber bezahlt hat. Um halt die Aufmerksamkeit zu kriegen, dass halt ein gewisses Passwort jetzt eventuell abhanden gekommen sein könnte oder dass die Kreditkarten weggekommen sind oder so. Ne? Dazu, es gibt noch viele, viele andere Szenarien, die man jetzt halt aufmachen kann. Dazu ist es halt wichtig, dass man wenigstens erfährt, dass bei der Firma es da zu einer Sicherheitsschwankung gekommen ist. Und da ist halt die alte Forderung, dass man sagt, gut, also wenn sowas schon passiert, dann wollen wir wenigstens, dass die Firmen das veröffentlichen müssen. Und das stand halt in der Datenschutzgrundverordnung mit drin, dass das sein muss. Und der Artikel von Constanze auf netzpolitik.org, glaube ich, da kam das her, der sagt jetzt nicht genau, wie viele Selbstanzeigen es jetzt mehr gibt als früher, aber auf jeden Fall ist die Zahl wesentlich höher und das wird dann sicherlich auch Auswertung geben, wer wie wo da wie viel Daten so verliert. Ja, und dann kann man sich halt, da muss man sich nicht mehr unbedingt so doll wundern, warum, es gibt dann solche Webseiten, da kann man also gucken, ob irgendwie von einem da die Daten mal mitgeleakt sind. Mittlerweile und dass man seine persönlichen Sachen immer mitfindet, zumindest ne, über die E-Mail-Adresse oder was halt die ID ist für solche Sachen.
Für die Menschen, ja, die da mal nachschlagen wollen, da gibt es teilweise vom BSI und vom Hasso-Plattner-Institut einen Service, wo man mit den E-Mail-Adressen entsprechend sich benachrichtigen lassen kann, für welche Services seine Passwörter schon mal geleakt sind. Und es gibt dann auch Leute, die einfach aus Spaß geleakte Adresslisten einfach mal durch sowas durchlaufen lassen und die ganzen Leute damit automatisiert benachrichtigen.
Ja, ist ein netter Service.
Da gibt es auch im Darknet sehr interessante Services, wo man für wenig Geld Passwort, Benutzernamen, Kombinationen kaufen kann. Wer von euch weiß ungefähr, was so eine Kombination kostet? Was schätzt ihr?
Meinst du im Tausenderbündel oder einzeln?
Es ist auf jeden Fall nicht viel. Also wenn du aktive Konten haben willst oder so, böse Sachen. Also es ist der Mensch, der dir diese Datenbanken aufgesetzt hat, ist auf jeden Fall mehrfacher Millionär mittlerweile. Und das Hasso-Plattner-Institut kriegt ja nur diese Datenbanken, die dann auch offen geleakt worden sind. Und der sammelt die halt alle zusammen und verknüpft die miteinander und macht dann so lustige Analysen mit, was sind die häufigsten Passwörter und so. kann ich nochmal empfehlen zu schauen.
Ja, meistens sind es irgendwelche Zeichen, die auf der Tastatur nebeneinander liegen.
ASD 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Kommt nie jemand drauf.
Kommt niemand drauf.
Nee.
Ja, gibt noch andere Services, die sind richtig teuer, zum Beispiel für Java-Updates in Zukunft. Ja. Das gehört ja jetzt Oracle, seit Oracle Sun gekauft hat und jetzt wird das richtig durchkommerzialisiert.
Ja, also Oracle oder der Larry Ellison da, ne? Also das ist der, falls auf eurer Yacht da mal jemand vorbeigefahren kommt, der fährt auch gerne Segelboot und sowas kostet viel Geld und deswegen hat er halt so eine Firma, die ja, die machen auch ein bisschen was mit IT, aber hauptsächlich ist es eine Rechtsabteilung und die haben sich halt damals gedacht, das mit diesem Java ist eine super Idee. Das hat ja Google in Android verbaut. Da müssen wir mal gucken, ob wir da nicht irgendwie gegen die vorgehen können und können die jetzt auch viele, viele Milliarden verklagen, weil die haben ja da irgendwie so ein API nachimplementiert und das geht ja nur gar nicht. Zum Glück sind sie damit bisher immer wieder durchgefallen. Ich glaube aber, das geht immer noch, ne? Das, also, ich weiß nicht, ob das Go-Verfahren gegen Unix da noch anhängig ist, aber...
Nee, ich glaube, das wurde schon vor ein paar Jahren beiseite gelegt.
Ja, aber irgendwie hat er das auch immer mal aufgehört. Egal, jedenfalls, ich glaube, das ist noch nicht vorbei, ne? Mit Oracle gegen Google da, aber auf jeden Fall haben sie sich jetzt eine andere Strategie überlegt, wie sie das monetarisieren, heißt es dann, glaube ich, können. Ja, und ich glaube, da jammert niemand drum, dass also die super Enterprise-Programmiersprache Java jetzt dahingehend Enterprise gemacht wird, dass sie halt Geld kostet. Wobei das natürlich jetzt nicht das OpenJDK und sowas betrifft, sondern halt das, was von Oracle da kommt. Und dann betrifft es auch nur den Produktiveinsatz, also für... Wenn man seine Unit-Tests da drüber laufen lässt, da muss man nichts bezahlen für. Das ist also eine echt nette Geste von Oracle.
Woher kennt der normale Nutzer Java? Also was sind die typischsten Java-Anwendungen für die Bevölkerung?
Ja, die Java-Applets im Browser natürlich.
Gibt es die immer noch, ja? Ich hätte jetzt Minecraft gesagt. Hm. Also ganz viele Leute kennen das Spiel, das ist in Java geschrieben.
Zumindest der Client, richtig. Ich glaube auch den Server, den man runterladen kann. Das ist auch so ein Ding, was unglaublich viel CPU und Speicher wegfrisst. Oft erkennt man Java-Applikationen daran, dass der Lüfter hochdreht am Rechner. Ja, stimmt, diese Java-Applets ist so eine super Idee, aber das ist zum Glück kann man das nur noch im Museum angucken. Nee, aber ansonsten ist es halt, dass extrem viel Enterprise-Zeug in Java halt geschrieben ist. Ich will jetzt nichts gegen die Sprache sagen, ne? Das hat alles seine.
Die ist furchtbar bürokratisch, ich mag sie nicht.
Seine Berechtigung.
Also der Prozess gegen Google wegen der Java-API wurde im März entschieden und Oracle hat gewonnen.
Oracle hat gewonnen, mhm. Und jetzt muss Google ganz viel Geld bezahlen, oder?
Nee, ich glaube, es geht noch weiter dann. Genau, also wie viel Geld jetzt, das wird noch entschieden.
Achso, okay. Denn vorher hat er ja mal Google gewonnen, ne? Also, naja, wie gesagt, das sind solche Sachen, das geht alles immer ewig. Egal, jedenfalls, glaube ich, wird die Welt sich weiterdrehen, auch wenn Oracle da jetzt viel Geld verlangt und... ja, die Leute sich vielleicht überlegen, ob es nicht noch andere schöne Programmiersprachen gibt. Ja, und ansonsten, ne, ich glaube, in Android ist das so die Default-Programmiersprache, in der man
ja,
da diese
ja, definitiv.
Schönen App Store-Dinger da zusammenschraubt. Ja, wenn wir schon bei Java-Applets sind, eine Sache, die mindestens genauso alt ist, sind RSS-Reader. Also ne, muss man ja auch für die Kinder heutzutage erklären. Es gab mal eine tolle Idee von Aaron.
Nein, nicht von dem. Von Dave Weiner.
Dave Weiner hat es erfunden? Mhm. Egal, ne? Also man kann so, ja, keine Ahnung, wie man es einfach erklärt, ne? Also man kann so Inhalte sozusagen maschinenlesbar verpacken.
Wie HTML ohne das CSS.
Genau, wie HTML ohne Gezappel. Und darüber kann man halt Inhalte ja, einfach durchsuchbar, lesbar und sonst was alles machen. Und eine der Anwendungen ist halt ein sogenannter RSS, oder wir müssten hier sagen, ne, als Pentaradio, als Podcast. Wahrscheinlich empfangt ihr die Audiodatei auch über einen RSS-Feed. Was euer Podcast klein schön wegabstrahiert für euch, aber unten drunter läuft das ganz genauso, dass es da eine Datei gibt, da steht drin, also Pentaradio FOM, und da könnt ihr euch jetzt die und die Audiodatei mit runterladen dazu.
Genau, ohne zentrales Verzeichnis.
Das ist auch eine Riesensache. Das heißt, so wie das Web früher mal gedacht war, das ist halt dezentral. Wir haben da halt unseren eigenen RSS-Feed, also halt diese große Datei, wo die ganzen Pentacast-Sendungen drinstehen, und von einem anderen Podcast, also es kommt das halt von einem anderen Server. Was zumindest für manche Leute nach wie vor populär ist, dass man halt diese Technologie verwendet, um Sachen zu lesen, News zu lesen. Na, da kann man dann so einen RSS-Feed abonnieren. Leider, keine Ahnung, ist es halt nicht in Facebook implementiert, und deswegen ist es halt eine Technologie, die heute nicht mehr von vielen Leuten geschätzt wird und ja, so ein bisschen am Abklingen ist, und leider hat eine Bude, die sonst eigentlich Open Source hochhält und auch solche Technologien, Mozilla, jetzt beschlossen, den RSS-Reader aus Firefox zu entfernen.
Also RSS-Reader waren schon immer nur Extensions. Ich glaube, da ging es vor allem um die Live-Bookmarks. Das ist nicht wirklich so ein Reader, aber doch eine RSS-Funktionalität, die schon lange drin war.
Ja, und das muss man sich halt so vorstellen, ne? Man geht da auf den Bookmark und das wird halt automatisch aktualisiert, je nachdem, genau, was es da jetzt an neuem Content gibt.
Das heißt, und das klappt dann die aktuellen Artikel auf.
Ja, und das ist eigentlich eine nette Sache, und das haben, glaube ich, auch viele Leute benutzt, und ja, keine Ahnung.
Das Spannende ist ja, wie sie darauf kommen, dass sie das entfernen. Die sagen nämlich, das wurde nicht von genügend Nutzern tatsächlich benutzt. Und das wissen sie sogar aufgrund der Telemetrie, die sie ihren Browser an quasi Mozilla schicken lassen. Und da gab es auch, ich glaube, heute eine Veröffentlichung der Daten, die Mozilla über den Browser und...
Ja, da gibt es eine schöne Zusammenstellung. Da sieht man zum Beispiel gut, dass Windows 7 immer noch mehr benutzt wird als Windows 10. Hm. Immer noch.
Ja, Windows 10 ist auch buggy. Keine Ahnung. Hat heute einen Zero-Day, Windows 7 nicht.
Ja, stimmt.
Ja, aber ja, ich meine, der Privacy-Aware Nutzer des Firefox-Browsers, der lädt halt vielleicht auch nicht immer unbedingt alles an Telemetrie, wie die es nennen, hoch.
Ja, also da steht zum Beispiel auch in diesen Daten, in dieser Aufschlüsselung, wie viele Leute überhaupt das Do-Not-Track-Flag anhaben, und das ist halt weniger als 1%.
Ja. Ja. Wir wissen aus Chemnitz, die Welt geht unter. Ja. Naja.
Auch kontrovers bei Firefox ist ja das mit dem DNS über HTTPS. Ich weiß nicht, hattet ihr das schon in der letzten Sendung angesprochen?
Ich glaube nicht. Und wenn nicht, dann tut es nicht weh, nochmal drüber zu reden.
Also die Namensauflösung im Internet ist das DNS, und das läuft eigentlich immer unverschlüsselt ab, was natürlich eigentlich schon ein großes Datenschutzfiasko ist. Und Firefox fängt jetzt erstmals an, das über HTTPS, also über verschlüsselte Webverbindungen zu machen, die Namensauflösung in IP-Adressen. Leider gibt es da nicht so viele Anbieter, und voreingestellt ist da jetzt Cloudflare, eine große amerikanische Cloud-Bude.
Ja, das sehen einige Leute sehr kritisch, die dann da eine Konzentration der Macht bei Cloudflare vermuten. Das kann man natürlich auch dagegen halten, dass Mozilla wahrscheinlich ganz andere Möglichkeiten hat, mit Cloudflare zu verhandeln, wie da eventuell Zensur oder auch nicht stattfindet oder Überwachung. Aber es ist ja trotzdem immer noch so eine zentrale Infrastruktur, die man vielleicht nicht möchte. Und mal gucken, wann in Mozilla vielleicht sowas wie GNU-Net Einzug erhält mit GNS oder so. Wäre doch mal toll.
Ja, wobei DNS jetzt nicht nur ein Privacy-Problem ist, sondern ist auch ein Sicherheitsproblem. Ne? Also wenn ich, wie gesagt, ich gehe in irgendwie in WLAN, was die es zum Glück ja immer mehr gibt, und mache da jetzt so eine DNS-Abfrage nach welcher IP-Adresse hat denn meinebank.de und kriege dann halt irgendwas zurück, was vielleicht jetzt nicht unbedingt meinebank.de ist. Nur die Seite sieht halt ganz genauso aus und dann habe ich da mein Passwort eingegeben, dann ja, ist halt doof.
Dazu muss es mit Verschlüsselung und vertrautem Zertifikat funktionieren.
Ja, macht's aber nicht. Ja, oder man benutzt halt wenigstens ein VPN über solche Verbindungen. Naja. Zum Glück sind ja meistens diese umsonst Wi-Fis so schlecht, dass man meistens nicht dazu kommt, irgendwie eine DNS-Abfrage aufgelöst zu kriegen. Ich fahre immer mit dem Zug jeden Tag und der Zug bietet jetzt seit einem Jahr oder so WLAN an. Und
aber nur 200 Megabyte.
Nee, ist nicht die Deutsche Bahn, ist ein anderes Unternehmen.
Ach so, die anderen Unternehmen, die unter Netzneutralitätsverletzungen leiden.
Keine Ahnung.
Ich habe jetzt mal ein Werbevideo von so einem Unternehmen gesehen, die beklagen, dass die Bahn, die die Weichenampeln für sie länger rot lässt, sogar die Güterzüge vorbeilässt. Das ist eine wirklich schöne Analogie zur Netzneutralität.
Ja, das war, als die angefangen haben, auf der Strecke, auf der ich halt immer fahre, und das dann halt nicht mehr Deutsche Bahn war, sondern das andere Unternehmen. Mhm. Und ich dann mal den Schaffner da ein bisschen angeschnauzt habe, dass er in einer halben Stunde vorbeikommen kann, mein Ticket angucken, weil so lange musste ich auf seinen Zug da warten. Und da hat er mir halt auch erzählt, dass das nicht unbedingt an ihn liegt, sondern die manchmal gern losfahren wollen und dann müssen sie halt auch auf Signale warten und ja, wenn die Bahn da sagt, nee, ihr könnt jetzt nicht, wegen der Sicherheit und so, das Gleis ist da noch nicht frei, der Abschnitt, dann müssen sie halt warten. Und das war halt ihr Problem. Ja, stimmt, ist eine schöne Analogie zur Netzneutralität.
Ja, was ihr bestimmt aber in den letzten Sendungen thematisiert habt, waren die Hausdurchsuchungen bei den Datenschutzaktivisten, zum Beispiel im Open Lab Augsburg bei den Zwiebelfreunden.
Genau, da gab es jetzt was Neues.
Genau. Stellt sich heraus, Überraschung, das war rechtswidrig.
Und deswegen kommt jetzt wer mit Strafen nur davon?
Tja, wird wohl niemanden treffen.
Es sieht nämlich nicht so aus, als würde das jemanden wirklich interessieren, dass das rechtswidrig war, außer die Zwiebelfreunde wahrscheinlich selbst.
Na, das Drama, ne? Da gibt es ja hier Logbuch, Netzpolitik, einen schönen Podcast dazu. Das wirkliche Drama ist halt, dass sie halt Spenden eingesammelt haben für Leute, die gern spenden wollten für andere Organisationen, das gemacht haben und die natürlich dort in Büchern drin stehen und dass deren Namen jetzt sozusagen mit hops gegangen sind. Ne? Die nächste Sache ist bei einer Hausdurchsuchung, wenn du halt dein ganzes IT-Zeug weggenommen kriegst, dann stehst du auch erstmal ein bisschen isoliert da. Das ist auch finanziell, also sozusagen, ne, musst ja irgendwie, gehst ja halt in den nächsten Laden und musst ja neue Computer kaufen und sowas alles, verplemperst einen Haufen Zeit, bis du alles wieder so hast, wie du es brauchst. Oder diese ganzen anderen Geschichten von Chaos-Treffs, die dann auseinandergenommen werden und so. Das ist alles also weit ab von lustig oder irgendwie, ne, einfach mal eine Geschichte, die man dann auf dem Kongress erzählen kann, sondern es ist halt wirklich Es ist halt nicht lustig. Und das haben die auch vorher gewusst, ne? Dass es vielleicht jetzt nicht unbedingt legal ist, was sie da abziehen. Aber wie das halt in dem Podcast auch so ein bisschen angeklungen ist, da können wir eben mal, ne, da haben wir hier so ein bisschen so einen Vorwand und da gehen wir gegen die Leute mal vor, der VPN-Provider, für den sie da Spenden eingesammelt haben, der hat ja auch über andere Sachen angeboten, Spenden einzusammeln, die, glaube ich, weniger jetzt anonym agieren. Die sind ja auch nicht hops genommen worden. Und deswegen kann man ja schon ein bisschen zumindest eine gewisse Absicht rein interpretieren. Und ja, wie das aber so ist, da gibt es halt keine Konsequenzen und deswegen wird das auch wieder so passieren.
Erstaunlich ist eigentlich, dass es die ersten 7 Jahre, wo sie diesen Service betrieben haben, nicht öfter passiert ist. Also in dem Logbuch Netzpolitik. Also kam es heraus, dass die schon eher damit mal gerechnet hätten, dass es aber lange nicht kam und jetzt dann gleich der Rundumschlag mit allem.
Die Zeiten ändern sich.
Die Historie ist ja, ne, wenn du früher halt eine Tor-Exit-Not betrieben hattest, dann hat sie halt ab und zu doch mal die Polizei bei dir vor der Tür und hat es eben doch rechtlichen Trouble zumindest. Wir haben ja in Dresden jemanden, der damals wikileaks.de, ich glaube, mehr oder weniger nur bezahlt hatte. Also der hat die Domain registriert und dann, also, ne?
Auf Wikileaks zeigen lassen.
Genau, auf Wikileaks zeigen lassen und damals hat halt Julian die, glaube ich, die Filterlisten von Australien war das, glaube ich, veröffentlicht, um zu zeigen, dass da halt zum Großteil wirklich Unfug drinsteht und Quatsch. Also die Blocklisten, ne? Das ist das, wo
hier... Genau, standen zum Beispiel Zahnärzte drin, aber eben auch Kinderpornografie.
Ja.
Dafür ist es ja eine Blockliste.
Genau, und weil da halt in der Blockliste halt Kinderpornoseiten drin standen, kam dann die Polizei zu halt dem Typen und hat gesagt, so, wir müssen jetzt mal unbedingt hier deine Wohnung durchsuchen. Und er hatte dann halt auch rechtlich eine ganze Menge Ärger dadurch. Also er wurde, ne, angeklagt und es ging vors Gericht und hin und her und so. Deswegen... muss man vielleicht dazu sagen, dass also die Ermittlungsbehörden dann irgendwann, glaube ich mal, ist auch bei denen angekommen, dass so ein Tor-Exit-Note jetzt keine Chance hat, irgendwie rauszufinden, wer da jetzt irgendwie auf die LKA-Seite gegangen ist. Muss man auch dazu sagen, ne? Es gab ja so mal Zeiten, da haben die also geguckt, wer jetzt zu irgendwelchen Ermittlungsverfahren bei denen auf ihrer Seite da was nachgeguckt hat und wollten dann wissen, von welcher IP-Adresse das kam, weil sie dachten, der Bösewicht kehrt halt an den Ort seiner Tat zurück oder was es da irgendwie für Methoden gibt oder für Annahmen. Das ist alles Realität gewesen und davon haben sie sich halt, glaube ich, dann doch ein bisschen verabschiedet, zu denken, dass sie da über Tor rankommen. Ich glaube, deswegen war das auch halt eine ganze Weile ruhig. Aber wenn man sich überlegt, ne, dass der Maaßen hier da mit der Petri oder jetzt mit diesem anderen Typen da, der noch im Bundestag sitzt, sich trifft und denen irgendwie erklärt, wie sie irgendwie vermeiden können, dass sie hier vom Verfassungsschutz beobachtet werden. Das ist ein Riesenskandal.
Naja, gut, aber der hat wohl alle Gespräche angekündigt, die er mit den Parteien geführt hat. Es waren wohl über 200, die er mit denen geführt hat. Also auch nicht nur mit der AfD oder der CDU, sondern es waren halt schon ein paar mehr Gespräche. Ich glaube, man nimmt das ein bisschen selektiv wahr mit dieses...
Das kann schon sein, aber bei den Zwiebelfreunden war halt nicht, denen hat er nicht gesagt, wenn ihr von denen jetzt Spenden einsammelt, dann kommen wir bei euch vorbei, wenn irgendwie jemand, der mal so ein Netz verwendet, da eine Ankündigung macht, dass er irgendwie gegen das Gesetz verstoßen will.
Und erschwerend kommt ja hinzu, dass die Beteiligten von den Zwiebelfreunden ja regelmäßig die Behörden beraten in diesen Dingen. Also sind ja nicht zum ersten Mal in Kontakt mit denen und es gab diesmal nicht den obligatorischen Anruf vorher von wegen, wir müssen mal reden, sondern es wurde einfach eine Hausdurchsuchung mal eben beschlossen. Und das ist so der eigentliche Skandal. Also wenn man schon weiß, dass diese Leute kooperieren mit den Behörden und da im Zweifel durchaus technisch mit dem Sachverstand dienlich sind, dann sollte man doch einfach mit denen zusammenarbeiten. Und es ist jetzt nicht so, dass die Strafvereitelung irgendwie zum Ziel hätten. Ist auch ganz klar immer deutlich geworden. Und trotzdem sind dann Staatsanwaltschaften da so persistent. Das heißt eigentlich für mich nur, dass jeder, der sowas anbieten möchte, nicht nur so offen und die normalen Spielregeln in unserem Rechtsstaat nutzen sollte, sondern tatsächlich die technischen Möglichkeiten ausnutzen sollte und Spenden nicht über nicht verfolgbare Mittel durchsetzen sollte, wie das Kryptowährungen und Bargeld bieten und das entsprechend auch so platziert die Dokumentation, die man für die Steuer braucht. Muss ja entsprechend jede Barspende ordentlich dokumentieren, dass sie eben nicht mehr bei Vereinsvorständen auffindbar sind bei Hausdurchsuchungen. Dann macht man das einfach.
Ja, wobei der Hinweis, Kryptowährungen sind halt nicht immer nicht verfolgbar. Ne? Das ist, glaube ich,
genau. Ein
Aberglaube. Naja.
Jemand anderes wurde verfolgt. Nämlich die NSA-Whistleblowerin Reality Winne, und zwar anhand der Farbcodes auf den ausgedruckten, geleakten Seiten.
Ja, ne? Also da geht es ja darum, auf der einen Seite hast du halt die ganzen, wie sagt man das, das ist auch momentan so ein bisschen in der Wahrnehmung, ne? Dass man da irgendwie solche Ex-NSA, FBI, CIA-Chefs hat, die da im Fernsehen auftreten und dann irgendwie für irgendwelche Fernsehsender jetzt so irgendwelche Kommentare abgeben, die dann so ein bisschen betreten in die Kamera gucken, wenn ihnen vom Trump jetzt als so stinkefingermäßig die Security Clearance entzogen wird. Das sind aber Leute, die halt viele... Also die ganz oben, ne, in solchen Ämtern waren und die halt so Sachen mit zu verantworten haben, was Snowden halt veröffentlicht hat, ne? Oder mit dem Tapper, der halt nachweislich gelogen hat vom Kongress und sowas. Ja, und dann ist da halt so eine junge Frau, die das halt für wichtig empfand, Dokumente, die im Zusammenhang mit der
Wahlbetrugsermittlung stehen. Also es geht darum, dass russische Hacker die US-Präsidentschaftswahl manipuliert haben.
Ja. Weil das, ne, ist auch ein langes Ding, wo man, glaube ich, ziemlich lange drüber reden könnte. Aber egal. Das hat ja halt geleakt an The Intercept. Die versuchen, also zumindest finde ich, ist es eine der Nachrichtenquellen, die man lesen kann. Die haben auch einen sehr, sehr schönen Podcast. Komme gerade nicht auf den Namen. Egal, findet man alles. Ich komme da nicht mehr auf den Namen von...
Glenn Greenwald?
Genau, der Greenwald ist halt seit Anfang an dabei. Jeremy Scahill, jetzt fällt es mir wieder ein, der macht den Podcast dort auch extrem. Also ich finde den Podcast halt sehr, sehr schön. Intercepted heißt er, glaube ich, kann man sich anhören. Und egal, die haben das dann jedenfalls veröffentlicht. Da gab es dann viel Kritik halt auch von Julian, dass die halt die Dokumente im Original so veröffentlicht hatten, dass da halt diese Farbcodes noch mit drin waren. Daraufhin haben sie diese Reality Winner, glaube ich, irgendwie in derselben Sekunde, in der es The Intercept veröffentlicht hat, hatten sie schon ermittelt, was auch ein bisschen riecht, finde ich, aber egal. Und dann hat sie halt eine ganze Weile gesagt, ich war es nicht. War halt in Untersuchungshaft. Dagegen muss man ja sagen, Typen wie dieser Manafort, die sind halt wieder freigekommen auf Kaution. Reality Winner war halt die ganze Zeit im Knast und hat jetzt eine der härtesten Strafen für wie nennt man das, Whistleblowing oder hier, also ne, für das Veröffentlichen von solchen, finde ich schon, für die Allgemeinheit interessante Dokumente abgefangen. Ja.
Was das da so roch, war übrigens die Tatsache, dass die Dokumente von den Journalisten vor Veröffentlichung an die Sicherheitsbehörden weitergeleitet wurden mit der Nachfrage, ob das authentisch ist.
Achso, okay, vielleicht haben sie da schon angefangen nachzuforschen, wer das denn war, und hatten praktisch die Handschellen schon zurechtgelegt. Egal, jetzt war jedenfalls Gerichtsverfahren. Sie hat sich schuldig bekannt. Das ist also sowas wie der Cohn, der jetzt gesagt hat, gut, hier, der Trump hat mir gesagt, ich soll hier der Pornotante da 130 geben. Ich ziehe es deswegen auch ein bisschen ins Lächerliche, weil man, glaube ich, mal die Realitäten nebeneinander halten muss. Da ist also wirklich irgendwie jemand bei der NSA, die irgendwie nicht mehr richtig mit der ganzen Realität dort klarkommen. Ne? Das ist auf der einen Seite, machen sie also super geheim, fischen die Daten von im Prinzip der ganzen Welt ab, ne? Und hat da offensichtlich irgendwelche ethischen Konflikte und denkt dann, gut, das ist halt eine Info, die sollten schon alle Leute haben. Und auf der anderen Seite hast du halt solche Typen, die dann da irgendwie einen Deal bekommen und Straffreiheit kriegen. Ja, egal. Und ja, jetzt habe ich 5 Jahre oder sowas bekommen.
5 Jahre.
Und wenn man jetzt Dokumente hat, die geleakt werden sollen, wie macht man das am besten? Scheinbar ist Ausdrucken keine gute Idee, oder reicht es, wenn man das zu Hause auf seinem Drucker ausdruckt? Also sie haben einen spezifischen Drucker auf eine Druckzeit reduziert. Das heißt, ich gehe mal davon aus, dass sie das auf einem Drucker gemacht haben, die NSA kannte. Also wird sie das wahrscheinlich eher auf Arbeit ausgedruckt haben, oder?
Also man liegt das ja an einer bestimmten Stelle, und das ist eigentlich auch Aufgabe dieser Stelle, das entsprechend zu anonymisieren, bevor man es zur Verifikation weitergibt.
Das ist so ein Problem mit Originalen. Man möchte nachweisen, dass das Originaldokument ist, gibt dann zum Beispiel die Original-PowerPoint-Folien mit, die man da irgendwie hat, in PDF-Form oder sonst irgendwas, und hat dann verkannt, dass diverse Systeme der Behörden dann da zusätzliche Informationen einbetten.
Wasserzeichen sind
genau, das. Genau, zum Beispiel die Buchstaben leicht verschieben, damit enkodieren, welche Stelle das abgerufen hat. Das läuft so weit, dass auf den Rechnern, die Berechtigung haben, die Informationen aus dem Netz zu ziehen, zum Beispiel aus dem NATO-Netz, die Informationen über den aktuell angemeldeten Nutzer, die Zeit, die Behörde, in der er arbeitet, da enkodieren auf jeder einzelnen Seite, unter Umständen mehrfach. Und das heißt eigentlich, man möchte solche Informationen selten im Original weiterleiten, es sei denn, man vertraut dem Empfänger extrem.
Ja, und das muss ich, glaube ich, den Intercept wirklich anbrennen dort, dass sie da nicht sauber gearbeitet haben an der Stelle. Ja, oder im Osten war es halt so, also zu DDR-Zeiten, da mussten also Leute, die irgendwie einen Drucker hatten, das war so ganz was Besonderes, oder eine Schreibmaschine, gerade eine elektrische Schreibmaschine, die mussten halt solche Druckbilder abgeben bei der Stasi. Ne? Dass sie dann, wenn irgendwo so ein Flugblatt aufgetaucht ist, was jemand versucht hat, anonym, das heißt über eine Schreibmaschine zu schreiben. Damals gab es das noch so, ne? Dass man also irgendwie, da hat man auf die Taste gedrückt und dann hat so Knall gemacht und dann stand der Buchstabe auf dem weißen Blatt Papier. Ja, solche Druckbilder mussten halt abgegeben werden von solchen Geräten. Tja, und heute hat sich die Erde ein bisschen weitergedreht, und da haben wir halt in unseren Ausdrucken solche Farbcodes, und ich glaube, das machen auch Drucker, die man so zu Hause für geschenkt bekommt, und dann kostet die Druckerpatrone irgendwie 50 Euro. Ja, da wäre ich zumindest ein bisschen skeptisch, bevor ich da irgendwie was weitergebe.
Und für die technisch Interessierten, die TU hat da ein Projekt am Laufen, diese Punktmuster wieder aus den Druckertreibern quasi raus
zu rechnen. Aber kann man sich denn dann immer ganz sicher sein?
Nein, kann man nicht, aber das ist halt eine Maßnahme, um das Ganze mal zu untersuchen. Also es gibt da Bemühungen in der Richtung.
Mehr aus Amerika? Killerdrohnen? Killerdrohnen kann man bald aus dem Flugzeug sehen.
Ja, das ist ja nicht nur Amerika. Also, ne, für die Leute, die umweltbewusst durch die Luft fliegen. Manchmal ist es ein bisschen langweilig, hat sich unsere Regierung gedacht. Da sieht man also irgendwie bloß Wolken oder so am Horizont ein bisschen Wasser. Und da kann man ein bisschen für Abwechslung sorgen. Und da kann man ja jetzt in diesem dicht genutzten Luftraum, oder anders, man muss vielleicht dazu sagen, ne? Wir hatten ja hier mal so ein Projekt europaweit, wo wir unsere eigene Killerdrohne, oder ich kann keine Ahnung, vielleicht war es auch nur eine Aufklärungsdrohne, keine Ahnung.
Nee, die heißt Triton.
Nee, damals.
Achso, die Spionagedrohne.
Als Deutschland mitgewirkt hat, die erste europäische Drohne zu bauen, glaube ich, 500 Millionen, die sie da hier in Sand gesetzt hatten. Und da war, glaube ich, das Problem, das Ding durfte überhaupt nicht fliegen, weil es halt in Luftraum oder privaten Luftraum hier für Verkehrsflugzeuge oder so irgendwie nicht durchkreuzen konnte oder so. Ja, das ist halt abgeschrieben. Dafür kriegt man ja nicht mal einen Flughafen in Berlin für das Geld. Deswegen ist alles nicht so schlimm. Oder Flughafen, so ein Parkplatz in Berlin, muss man vielleicht dazu sagen. Jetzt gibt es halt irgendwie ein Gesetz. Ne, das muss dann wahrscheinlich auch weltweit abgestimmt sein, glaube ich. Da jetzt keine richtige Ahnung, wie es so läuft mit internationalen Gesetzen da zur Zivil- und militärischen Luftfahrt. Egal, jedenfalls wird das jetzt irgendwie vermischt und man muss sich halt nicht wundern, wenn da irgendwie man denkt, die Aliens kommen oder so und das schwirrt halt so ein Ding vorbei.
Heißt das dann, dass die Killerdrohne auch ausweicht, wenn ein Flugzeug entgegenkommt, oder muss immer das Flugzeug ausweichen, wenn die Killerdrohne kommt?
Die soll das selbst tun.
Ja, ich glaube, die haben KI und AI und Virtual Reality und alles sowas.
Na, sonst könnte man ja mit einer Antenne von unten nach oben strahlen, dass dann immer gesagt wird, Achtung, hier kommt ein Flugzeug, Achtung, hier kommt ein Flugzeug, und dann fliegt die wieder zurück.
Ja, da keine Ahnung, wohin die dann zurückfliegt.
Und am besten da, wo sie herkommt.
Nicht, dass sie dann die Antenne anpeilt und...
Achso, ja, stimmt. Das habe ich nicht bedacht.
Ja. Das war ja eigentlich die Überleitung zum Pandemius Show. Egal.
Die soll es auf den Datenspuren wiedergeben, habe ich gehört. Aber das machen wir dann vielleicht noch. Hier ist noch ein anderes technisches Gerät, was
zum Thema kommt.
Auch autonom funktioniert, und das hat ganz lange funktioniert, bis es jetzt in einen Sandsturm auf dem Mars kam. Und jetzt steht Opportunity still.
Steht still oder antwortet er auch nicht mehr? Also ist er auch verstummt?
Bleibt still, also antwortet auch nicht mehr.
Oh je.
Aber der sollte ja nur ein paar Monate laufen, 3 Monate, und ist aber 15 Jahre rumgedüst auf dem Mars.
Ja, da muss man auch immer, glaube ich, mal so einen Realitätsabgleich machen, ne? Also auf der einen Seite haben wir halt hier Leute, die davon reden, dass wir irgendwie in 3 Jahren zum Mars fliegen und da lustig PR machen. Ich weiß gar nicht, hat der Trump schon angekündigt, dass er will...
Die Space Force will der gründen, ne? Als neuen Arm des Militärs.
Keine Ahnung, ob er damit auch dann den Mars verteidigen will mit seiner Space Force. Das ist alles unglaublich kompliziert, ne? Wenn die Signallaufzeiten schon so lang sind und so, da irgendwas hinzuschicken. Und das ist wirklich eine technologisch, finde ich zumindest, eine extreme Leistung, dort so einen Rover rumfahren zu haben, der dann, wie gesagt, für irgendwie hier 3 Monate konzipiert ist, und dann hält das Ding halt doch wirklich extrem lange, mit 15 Jahren. Und deswegen ist es halt ein bisschen schade, ne? Dass der jetzt halt nicht mehr zurückfunkt. Also der eine oder andere hat dann vielleicht auch ein schönes Hintergrundbild vom Mars, dass man also mal so richtig gucken konnte, wie so das Marsmännchen in Grün da den Sonnenauf- und Untergang sieht auf dem Mars. Wir haben, glaube ich, jetzt gerade ist Wasser entdeckt worden auf dem, irgendwie an dem Pol, also in 1,5 Kilometer Tiefe ist ein See entdeckt worden auf dem Mars, wo flüssiges Wasser drin ist, was extrem wichtig ist, um halt wieder Treibstoff generieren zu können, um eventuell wieder zurückzukommen. Wie gesagt, ne, so cool wie das ist mit SpaceX, dass die da irgendwie eine Rakete hochschießen, die sich dann oben akrobatisch umdreht und wieder zurückkommt und da irgendwie auf
dem... Nachdem sie ein Auto auskippt.
Ja, nee, das will ich jetzt auch nicht. Ne? Das ist extrem cool und der Musk versteht das, da eine riesen Show draus zu machen und so. Das ne, kann man auch alles wirklich echt genießen und wie dann die zwei Dinger dort, also die zwei Booster da auf dem Schiff landen und dann klack, klack und dann hält das Schiff die Dinger fest und so. Das ist wirklich... das ist cool, kann man nicht anders sagen, aber bevor wir halt, wie er es dann nennt, hier Multiplanet gehen, da ist, glaube ich, noch mehr als ein halbes Jahr weg. Egal, deswegen ist es halt ein bisschen traurig, dass der Mars-Rover...
Der Musk hat aber nicht alles im Griff, zum Beispiel seine andere Firma Tesla. Da gab es jetzt so eine Art Whistleblower, nämlich jemanden, der da gearbeitet hatte bis vor ein paar Jahren und jetzt ist sein Non-Disclosure Agreement ausgelaufen und hat ein bisschen erzählt, wie komisch da mit Leuten umgegangen wird und wie fucked up die Technik da so ist.
Das kann man sich ruhig mal durchlesen, wenn man ein bisschen Zeit mitbringt. Das sind nämlich nicht nur ein, zwei Posts, sondern schon eine ganze Menge, wo er da mit Details auch auf Rückfragen geantwortet hat. Zum Beispiel ist da wenig auf Redundanz ausgelegt worden. Viele Sachen wurden noch am Kunden gepatcht und sowas. Und man mag jetzt denken, oh Gott, wie schlimm ist das alles? Aber ich habe schon mal ein Interview gehört mit einem Autobauer, der zwischen 2000 und 2005 Software für Autos gemacht hat, wo das exakt genauso abgelaufen ist. Also es scheint ein bisschen branchenüblich zu sein, noch am Fließband.
Und er betont auch, dass sie nicht so unsicher sind wie Jeep.
Ja, super.
Die ja im Fahren remote geowned wurden.
Über das Multimedia-System, was quasi das Einfallstor eines jeden high-komplexen Systems ist. Also auch Spielekonsolen und sowas werden immer über das Multimedia-System gehackt, weil halt dort alte Browser zum Beispiel drin ja, sind, die halt bekannte Sicherheitslücken
und haben. Und das erzählt er ja auch bei Tesla, dass zum Beispiel die Firmware-Updates über das Entertainment-System kommen.
Hooray! What can possibly go wrong? Also was kann da bloß schief gehen?
Ich habe ja erst am Wochenende irgendwie... So einen Beitrag gelesen von jemandem, der seinen Tesla geprickt hatte, weil irgendwie das Wi-Fi in der Garage nicht so besonders gut ist. Dann hat er da irgendwie einen Service angerufen und irgendwie nach 3 Stunden haben sie dann die Kiste abgeschleppt und das Kabel angesteckt und am Sonntag konnte er dann auch wieder fahren. Ich meine, wenn man sich mal überlegt, ne, mit wie viel Druck die versuchen dort diese Autos rauszudrücken und das Zeug zu entwickeln und sich das bei anderen Softwareprojekten anguckt, dann ist es eigentlich noch erstaunlich, dass die Typen sich immerhin in der Öffentlichkeit hinstellen und sagen, hier
Autopilot,
ja. Keine Ahnung.
Das ist auch das hängt Leben davon ab. Ne? Also es ist halt ein Fahrzeug, mit dem die Leute einigermaßen sicher von A nach B wollen und da wird es dann schon ein bisschen bedenklich.
Das ist aber bei vieler Software so, dass davon Leben abhängen und dass die Qualität der Software wenig überprüft wird. Oder
also ob ich jetzt im Bestellsystem da einen Bug habe, das ist nicht ganz so relevant.
Ja, aber wenn deine Heizung übers Internet gesteuert wird und dann nicht mehr heizt, wenn das Internet weg ist, so wie es in Finnland ab und zu mal passiert, wenn da irgendwelche IoT-Sachen sind und im tiefsten Winter du dann da sitzt und mit den Zähnen klapperst und nicht das Internet das fehlende Problem ist, sondern die Wärme. Autopilot ist ja auch nur ein Assistenzsystem, was die eigentlich haben. Also es sind ja noch nicht die Uber-Autos, die alleine fahren.
Das kann man halt, glaube ich, wirklich weit und breit diskutieren und das halt so eine Diskussion in jede Seite ausschlagen lassen. Ne? Also wenn das Ding das erste Mal dich davor geschützt hat, dass du hinten in ein Stauende reinknallst, dann sagst du ja, war vielleicht auch nicht schlecht, dass das Ding mal guckt, ob da irgendwie ein Hindernis vor mir ist. Das Uber-Auto hat ja wohl auch die Frau da mit ihrem Fahrrad oder wer da reingelaufen ist, erkannt. Ne? Ja. Und da saß ja ein Mensch drin, dessen Aufgabe es war, das Ding anzuhalten, wenn irgendwas ist. Aber die hat halt auf ihrem Telefon rumgedaddelt.
Die Warnzeit wurde verkürzt unter einer Zeit, die dokumentiert war in der Beschreibung, also dem Benutzerhandbuch. Dafür gab es kein Update an den Fahrer. Also der Fahrer wusste nicht, dass die Warnzeit extrem verkürzt wurde, ich glaube auf 1 Sekunde oder so ähnlich. Und das ist dann schon eine Zeit, wo man nicht mehr mal eben den Fuß von dem Fußboden auf das Bremspedal hebt.
Okay, ich denke, Darwin wird uns lernen, dass die Leute, die halt sich darum kümmern, so ein bisschen, wie die Sicherheit ihrer IT-Systeme funktioniert, und so ein Computerauto ist halt nichts anderes als ein Rechner auf Rädern, da gucke ich nach vorne raus. Da setze ich mich nicht hinten auf die Rücksitzbank, mache tolle YouTube-Videos und lasse das Ding vorne alleine fahren und lege irgendwie was auf dem Sitz oder so, damit das Ding denkt, da sitzt noch jemand hinter dem Lenkrad. Ne? Oder baue da irgendwelche Kontakte ans Lenkrad, damit das Auto halt denkt, da hält jemand fest.
Ganz genau, und solange die Hersteller den Sitz immer noch mit ausschließlich Blick nach vorne aus der Windschutzscheibe einbauen, würde ich mich nicht darauf verlassen, dass ich mich einfach umdrehen kann und SMS schreiben oder irgendwas anderes.
Genau. Ja, aber klar, warum soll das bei Tesla anders sein als bei anderen Firmen, die ja alle nur irgendwas zusammenhacken und irgendein Typ dann ankommt und sagt, hier, oh, irgendwie hat es ja jetzt mal gezappelt, dann lass uns das mal verkaufen.
Mich verwundert eigentlich so das tiefe Technikvertrauen, was diese Menschen in die ihr Auto haben. Also, ich meine, sie sehen doch, wie oft ihr Computer abstürzt. Warum wissen die, können die das nicht aufs Auto abstrahieren? So?
Ich kann dir sagen, dass es Leute gibt, die gerne so ein Spielzeug fahren, anstatt irgendwie so eine Kiste aus den 80ern, wo du halt noch Vergaser hattest und die Batterie halt wirklich nur dafür da war, den Anlasser durchzudrehen, und ab dann vielleicht war das einzige elektrische Gerät noch die Lampe und der Blinker oder so.
Ich fände das auch schon cool, wenn man dann beim Auto zerlegen nicht mehr nur schmierige Hände bekommt und vor allen Dingen auch die Lautstärke und die Geruchsentwicklung, vielleicht zum Beispiel beim Betrieb in der Garage, nicht mehr vorhanden ist, ist total sexy.
Stimmt, das ist eigentlich auch doof, oder? Ganz, ganz Schlauch mehr hinten dran klemmen.
Was dein Hauptproblem ist.
Kannst du die Batterie anfassen?
Ach, stimmt. Stimmt. Da haben wir einen Schraubenzieher da rein, dann brennt das Ding auch ordentlich.
Aber die Tesla-Hacker haben auch von der Firma ein bisschen Unterstützung zugesagt bekommen. Die wollen demnächst nicht nur aktiv Hackathons ausrufen, wo man dann mal in Zusammenarbeit mit der Firma dran basteln kann, sondern auch wenn man da selbst dran gebastelt hat, ohne Betreuung, wollen sie zumindest die Wiederherstellung der Betriebsfähigkeit unterstützen.
Da würde ich ja sagen, ne? Also gerade bei Tesla wäre ich vorsichtig, was da PR ist und was halt wirklich wahr ist. Ich glaube, es ist auch eine echt dumme Idee, Leute noch dazu zu ermuntern, irgendwie an ihren Autos dran rumzuschrauben, die dann irgendwelche komischen Sachen auf der Straße machen, gerade wenn sie halt so viel Elektronik drin haben.
Na, im Zweifel gefährden die halt nicht nur die Leute drin, sondern auch die Leute draußen.
Genau, das ist halt das Problem. Ne? Also die Tante mit dem Fahrrad, die hatte, kann er irgendwie, die saß halt nicht im Uber-Auto drin. Also die ist da erwischt hat.
Andererseits, wenn so ein SUV durch den Twingo rast, ist halt auch so eine moralische Frage. Ne? Also wie sehr schütze ich
mich? Ja, und am Ende haben die Leute ihr Auto gekauft und damit gehört ihnen auch das Gerät und dann haben sie die Hoheit darüber.
Und haften als Halter. Also die Herstellerhaftung wird auch nochmal ein interessanter Punkt. Mal gucken, wann die Politik das auch so sieht.
Ja, Autos sind Waffen. Also ich komme hier aus so einem Dorf oder wohne jetzt in so einem Dorf in der Nähe von Dresden. Das hat ja überhaupt nichts mit Pendlerweise zu tun, aber das ist eine Sache, die geht mir halt jetzt seit dem Tag durch den Kopf. Bei uns gibt es so, glaube ich, zwei Betriebe so, die irgendwie da was machen, und eins davon ist eine Kälterei. Und jetzt ist gerade so die Zeit, wo dann Leute mit ihren Äpfeln vom Baum dahin fahren und sagen, hier 5 Äpfel, einmal Apfelsaft bitte. Und da fährt man dann so mit dem Auto hin und stellt sich dann so an und lädt seine Äpfel ab. Und da war halt so ein Typ, 74, und er hat gesagt, nur hier anstellen ist nicht. Das fand dann irgendwie so eine Frau nicht nett und hat ihn drauf angesprochen. Was er halt abgebügelt hat, da ist ein 77-Jähriger hingekommen, hat gesagt, nee, so geht's aber nicht. Und hat sich dann vor das Auto von dem Typen gestellt. Daraufhin ist der Typ 74 eingestiegen und hat den Typen umgefahren. Ja, also der ist tot. Der ist umgefallen auf den Kopf und ist dran verstorben. Deswegen, Autos sind Waffen.
Menschen machen krude Sachen.
Und Rentner in Autos sind besonders gefährlich.
Ja. So, wir haben jetzt noch 8 Minuten und wollten noch mal kurz über die Datenspuren reden.
Genau, die Datenspuren sind bald. Wie viel kosten die denn? Muss ich da lange für sparen?
Oh, wir könnten ein paar Tickets verlosen. Also jeder, der sich jetzt gemüßigt fühlt, uns eine E-Mail zu schreiben, bekommt auf jeden Fall 10 Freitickets. Das kann ich auf jeden
Oder
Fall versprechen.
Oder ihr ruft an.
Oder ihr ruft an. Hallo?
Ich hätte gerne ein Freiticket.
Du hast gewonnen. Also Spaß beiseite, die Datenspuren sind kostenfrei und jeder kann da vorbeikommen. Es muss nicht nur der Durchschnittshacker sein mit seinem schwarzen T-Shirt, sondern es kann auch seine Familie mitkommen, seine Kinder mitkommen. Wir werden ein Kinderprogramm haben, neben den zahlreichen Vorträgen, die eingereicht worden sind. Wer noch eine gute Idee für einen Vortrag hat, also quasi sowas zum Beispiel wie einen Grundlagenvortrag, wie schreibe ich verschlüsselte E-Mails, wie baue ich mein eigenes IoT zu Hause, ohne dass das von der Cloud gesteuert wird? Wie mache ich meine eigene Infrastruktur? Wie betreibe ich einen E-Mail-Server zum Beispiel? Kann das gerne noch nachreichen und halten. Da gibt es auf jeden Fall noch Interesse, sodass man das Leuten erklären und zeigen kann.
Und dank der Förderung einer gewissen Kunststiftung kriegen wir auch mehr Kunst und Kultur auf den Hof.
Genau, das ist dieses Jahr das erste Mal, ist richtig neu, dass wir quasi die Kunst nicht nur in den technischen Sammlungen in den eigenen Bereich halt haben, sondern fest mit in die Datenspuren integrieren. Die Kulturstiftung fand die Idee gut genug, um uns da ein bisschen finanziell zu unterstützen. Das führt aber auch zum Beispiel dazu, dass ein fahrendes Klassenzimmer und Designstudio kommt. Also es ist quasi ein Doppelstockbus, der hier auf dem Hof parken wird und mit uns zusammen die Kinder bespielen wird. Wir werden Roboter basteln, also das ist das angesprochene Hebokon basteln für die technisch nicht Begabten. Das heißt, von der Gurke mit Propeller, die gegen ein Kuscheltier, das blinkt, kämpft, ist da alles möglich. Es geht also darum, ein bisschen Spaß zu haben und natürlich das große Hauptthema zu befassen, Datenspuren, welche Spuren hinterlassen wir in der Gesellschaft, welche davon sind uns bewusst, welche sind es nicht. Das soll auf jeden Fall ein sehr buntes Wochenende werden, wo viele Leute eingeladen sind. Ist zeitgleich ein CCC-Regio-Treffen an dem Wochenende. Es werden also auch einige CCC-Leute aus anderen Hackspaces zu uns kommen und sich zeitgleich hier treffen und in die Datenspuren sich mit integrieren. Wir sind dieses Jahr das erste Mal im Zentralwerk. Also das Zentralwerk, wem es nichts sagt, ist eine Genossenschaft aus Künstlern und Kulturschaffenden und aber auch Gewerbe. Aus Gründen ist der Chaos Computer Club Dresden genau in der Mitte dieses Zentralwerks und hat dort seine Räumlichkeiten.
Naja, das war schon der Raum, der dann irgendwie frei war, aber uns gefällt es hier sehr gut.
Ne? Ja, das definitiv. Ja.
Und wir sind jetzt auch gerade im Zentralwerk, denn das Coloradio ist auch hier.
Genau. Das Coloradio macht auch einen Workshop oder Vortrag, das habe ich gerade eben noch geklärt. Ja, es gibt gerade ganz viel. Wir haben Poster, wir haben, wusstet ihr, dass man als gemeinnütziger Verein kostenlos die Straße behängen kann, wenn man das beantragt? Wir werden dieses Jahr zum ersten Mal Plakate aufhängen, zumindest ist der Antrag raus und wir werden jetzt in der nächsten Woche darüber Bescheid wissen, ob wir das machen dürfen.
Werden danach helfende Hände gesucht?
Helfende Hände werden immer gesucht, also nicht nur auf der Veranstaltung, sondern auch rundherum. Wer das gerade live hört, kann zum Beispiel morgen zum Orga-Treffen kommen.
Am Mittwoch, dem 29.
Morgen, genau. Wer das nicht schafft, weil er das zu spät hört oder sowas, kann auch einfach mal auf die c3dzeit.de Webseite schauen. Da ist eigentlich immer der nächste Termin im Kalender eingetragen. Die Termine werden jetzt auch wieder regelmäßiger, weil wir ja quasi am 22. und 23. September losmachen. Das Zentralwerk hat einen Ballsaal, wo die ganze Sache drin stattfinden wird und hat aber auch noch einen zweiten Veranstaltungsraum, den wir bis dorthin noch ein bisschen freiräumen müssen. Also wir brauchen wirklich dann in den Wochenenden davor tatkräftige Hände, die einfach mal mit anpacken und ein paar Baumaterialien wegschaffen, weil das ist auch was wir noch nicht gesagt haben. Das Zentralwerk ist quasi bei den Saalbauarbeiten noch eine Baustelle. Es wird also den Charme haben, etwas rumpelig zu werden, aber so sind Chaos-Veranstaltungen immer ein bisschen chaotisch, aber das wird gut. Also wir haben viele Künstler, die kommen, wir haben viele Leute, die Projekte machen, wir haben Vorträge und wer mitmachen will, ist herzlich dazu eingeladen, sich entweder bei den Orga-Treffen, auf der Veranstaltung selbst oder einfach bei uns per E-Mail zu melden. Also irgendwie erreicht ihr uns schon über die Liste, datenspuren.c3d2.lists.c3d2.de. Wie geht die Liste? Vergessen wir die Reihenfolge. Also auf jeden Fall, ihr findet uns.
Und ja, selbst diejenigen, die am 22. und 23. September keine Zeit haben sollten, können auch unterm Jahr und nicht erst nächstes Jahr wieder im September oder Oktober ins Zentralwerk kommen und hier Kultur erleben. Es läuft gerade Don Giovanni im Ballsaal.
Aber für die Inhalte der Datenspuren kann man auch auf media.ccc.de gehen und dort alles nachschauen.
Wenn wir die Videokästen dieses Jahr wieder kriegen. Das ist nämlich noch nicht ganz einfach.
Gerade eine Zusage vom VOG.
Sehr gut. Es sind übrigens die 15. Datenspuren. Ne? Das ist das 15. Mal, dass der Chaos Computer Club Dresden sich hinstellt und diese Sache organisiert. Das ist also quasi der kleine Kongress, der jetzt zum 34. Mal stattfand und jetzt zum 35. Mal ist. Seit 15 Mal machen wir das jetzt. Und so damit eine der ältesten Ausgründungen, würde ich jetzt mal behaupten, wenn auch nicht mehr die größte.
Also die Gulasch-Programmiernacht gibt es schon länger.
Echt? Verdammt.
Aber die ist so weit weg.
Ja, und das ist auch nur eine andere. Es gibt bestimmt nicht noch mehr, die das genauso lange machen.
Verdammt viele. Also es ist inzwischen echt schwierig, einen Termin für so einen lokalen Chaos-Event zu finden, der sich nicht überschneidet mit anderen.
Aber das ist ja das Schöne. Zentralität wäre schlecht und Dezentralität wollen wir fördern. Das heißt,
also die Bremer hatten gerade eine Kollision mit dem MRM-CD zum Beispiel.
Naja, das kriegen die auch noch hin. So, jetzt hat jeder noch die Möglichkeit für einen letzten Satz.
Ich freue mich auf den Vortrag Spieleentwicklung in Haskell. Meine Lieblingsprogrammiersprache und Spiele sind unterhaltsam.
Ich freue mich auf die Penta News Show.
Ja, also 22. 23. September hier in Dresden-Pieschen im Zentralwerk. Die Datenspuren, Eintritt frei. Kommt alle, bringt eure Freunde und Familie mit.
Und im Anschluss hört ihr noch eine kleine Produktion von Stefan, der die letzten Wochen mal mit dabei war, der euch etwas erklären wird, nämlich genau, wie das Modemgeräusch zustande kommt. Viel Spaß.
Und das gibt's dann alles unter, wie heißt das? Wie?
Penta Radio?
Nee, der Podcast heißt, klingt einfach.
Ist aber nicht so, nee, gar nicht so einfach.
Gar nicht so einfach. Naja, das werden wir alles in den Shownotes noch mit dranhängen und die erste Folge dieses Podcasts hängen wir mit hinten dran. Damit entlassen wir euch in die Nacht. Bis zu den Datenspuren, vielleicht auch schon eher. Schön, dass ihr zugehört habt. Bis demnächst.
Die Zeiten ändern sich. Das Leben wird immer schneller. Was gestern neu ist, ist morgen schon wieder aus der Mode. Alles wird immer komplizierter. Doch das ist nicht unbedingt etwas Schlechtes. Immer ausgefeiltere Technik ermöglicht uns einen Lebensstandard wie keiner Generation vor uns. Jeden Tag sind Elektriker, Wasserwerker, Systemadministratoren, Verkehrsplaner und viele andere am Werk, um unseren Alltag einfacher und angenehmer zu gestalten. Diese Serie erzählt ihre Geschichten. Gar nicht so einfach. Die überraschende Komplexität der einfachen Dinge. Eine Produktion von Cerulean Noises für Penta Radio vom Chaos Computer Club Dresden. Folge 1. Wenn Computer sich die Hand reichen. Manchmal definiert ein Geräusch eine ganze Epoche. Zum Beispiel das hier. In den 90er Jahren wurde das Internet erstmals für ein breites Publikum zugänglich. In vielen Wohnstuben wurden lange Leitungen verlegt, Modems wurden in Telefonbuchsen gesteckt, die Eltern durften das Telefon nicht anfassen und merkwürdige Klänge hallten durch die Flure. Doch selbst viele der frühen Netzbürger wissen nicht, was genau hinter dem Einwahlgeräusch steckt. Deswegen schauen wir heute einmal genauer hin. Diesen Teil kennt jeder, der schon mal ein Festnetztelefon benutzt hat, mit anderen Worten, alle über 20. Nimmt man den Hörer ab, erklingt ein durchgängiger Ton. Dieser Wählton wird von der örtlichen Vermittlungsstelle gesendet und signalisiert, dass die Telefonleitung intakt und frei ist. Jetzt kann also eine Nummer gewählt werden. Letztendlich telefoniert ein Modem also genau wie ein Mensch. Allerdings können Modems nicht mit Menschen reden und bleiben daher lieber unter sich. Um Zugang zum Internet zu erlangen, kann unser Modem das Modem eines Internetanbieters anrufen und mit ihm eine Datenverbindung aufbauen. Wenn eine Datenverbindung zwischen zwei Endpunkten aufgebaut wird, spricht man in der Netzwerktechnik von einem Handschlag. So wie sich Geschäftspartner mit einem Handschlag auf die Konditionen eines Vertrags einigen, so einigen sich beide Modems auf eine gemeinsame Sprache. Der erste Teil des Handschlags klingt so. Der erste Ton kommt vom angerufenen Modem beim Internetanbieter. Er bedeutet, ich bin ein Modem. Unser Modem antwortet mit einem ähnlich langen, leicht höheren Ton, der bedeutet, na sowas, ich auch. Wenn aus Versehen auf der anderen Seite ein Mensch am Apparat wäre, würde nicht der erwartete Signalton erklingen, sondern eine menschliche Stimme. Und unser Modem würde leicht verwirrt auflegen. Das ist übrigens auch der Grund, warum das Einwahlgeräusch über Lautsprecher ausgegeben wurde. Durch das Mithören kann man feststellen, wo genau es beim Verbindungsaufbau hakt. Wenn am anderen Ende statt eines Modems eine menschliche Stimme erklingt, hatte man wahrscheinlich die Einwahlnummer falsch eingegeben. Hören wir noch einmal genauer hin. Nach dem ersten etwas längeren Ton kommt noch ein sehr kurzer tiefer Ton vom angerufenen Modem. Dieser Ton fordert unser Modem auf, seinen Funktionsumfang zu beschreiben. Welche Kodierungs- und Modulationsverfahren kennt es? Wie viele Daten kann es übertragen? Unser Modem antwortet nach seinem ersten Signalton mit zwei kurzen, verschieden hohen Tönen, die mit bloßem Ohr nur schwer voneinander zu trennen sind. Der erste sagt, ich werde jetzt meinen Funktionsumfang auflisten. Der zweite sagt, zu diesem Zweck folgt jetzt eine Datenübertragung. Die Daten werden frequenzmoduliert übertragen. Das heißt, die Nullen werden durch eine Tonhöhe dargestellt und die Einsen durch eine andere Tonhöhe. Das schnelle Wechseln von Nullen und Einsen, hier bis zu 300 Mal pro Sekunde, führt zu dem charakteristischen Rauschen. In diesem Falle hören wir gleich drei Datenübertragungen. Einmal von unserem Modem, dann vom Modem des Internetanbieters, dann wieder von unserem Modem. Deswegen auch die unterschiedliche Tonhöhe im Mittelteil. Zuerst sagt unser Modem, dass es für die nächsten Schritte des Handschlags den V8-Standard verwenden könnte. Das andere Modem erwidert, dass es auch V8 versteht und weist unser Modem an, genau dieses Protokoll zu verwenden. Zuletzt bestätigt unser Modem, dass der Rest des Handschlags gemäß V8 passieren wird. Im hinteren Teil hören wir wieder zwei frequenzmodulierte Nachrichten. Jetzt verständigen sich die Modems untereinander, welche Modulierungen sie beherrschen. In diesem Fall sagt unser Modem, dass es V21, V22, V23 und noch einige andere Modulationsstandards beherrscht. Das andere Modem hat so ziemlich dieselben Fähigkeiten. Außerdem beherrschen beide Modems das V42-Verfahren zur Korrektur von Übertragungsfehlern. Und sie sind beide über Festnetz angebunden, nicht über Mobilfunk. In diesem Segment ist aber noch ein sehr wichtiger Ton zu hören. Achten Sie mal auf den Pfeifton ganz am Anfang und auf das Knacken darin. Die ganz bestimmte Höhe dieses Pfeiftons führt dazu, dass entlang der Leitung automatische Mechanismen zur Echounterdrückung ausgeschaltet werden. Beim normalen Telefonieren können Echos entstehen, wenn das Mikrofon im Hörer die übertragene Stimme aus dem Lautsprecher wieder aufnimmt und zurücksendet. Um das zu vermeiden, versuchen Telefone und Vermittlungsstellen mitunter, solche Echos herauszufiltern. Oder das System macht sich zunutze, dass meistens nur eine Person gleichzeitig spricht und schaltet die andere Person so lange stumm. Das ist natürlich hinderlich, wenn man in beiden Richtungen parallel Daten übertragen will. Deswegen der spezielle Pfeifton, der solche Systeme abschalten soll. Die Knackgeräusche in dem Pfeifton sind Phasenverschiebungen, die weitere Echo-Unterdrückersysteme abschalten. Und wir sind immer noch nicht fertig. Am Anfang hört man wieder ein ganz kurzes Rauschen. Hier tauschen sich die Modems weiter über ihre Fähigkeiten aus, welche Trägerfrequenzen sie verwenden können, ob sie über eine zuverlässige Zeitmessung verfügen und so weiter. Dann kommt ein besonders bekanntes Geräusch. Was wie ein einzelner lauter Ton klingt, sind über ein Dutzend überlagerte Töne in verschiedenen Frequenzen. Zuerst sendet das angerufene Modem diesen Klang und unser Modem lauscht, dann umgekehrt. Dadurch kriegen beide ein Gefühl für die Qualität der Leitung, welche Frequenzen gut übertragen werden können und welche Frequenzen lieber vermieden werden sollten. Zuletzt berichten beide Modems über das Ergebnis ihrer Messung. Jetzt könnte zum Beispiel eine Seite die andere anweisen, etwas lauter oder leiser zu sprechen. In diesem Fall ist aber alles gut gelaufen und das andere Modem weist unser Modem an, mit einer Symbolrate von 3200 Hertz zu senden, was einer Datenübertragungsrate von 4,8 Kilobits pro Sekunde entspricht. Das ist schon nach 90er-Jahren-Maßstäben relativ mager, aber für höhere Übertragungsraten wären noch längere Handschläge erforderlich und so viel Zeit haben wir hier gar nicht. Nachdem sich nun auf alle Modalitäten geeinigt wurde, beginnt die eigentliche Datenübertragung. So wie mit dem Testton von eben, wird zunächst noch etwas Zeit darauf verwendet, die Leitung auszutesten und zu lernen, wie der jeweils andere klingt. Eventuell wird auch die Datenübertragungsrate noch nachjustiert. Doch aus diesem Rauschen kann der Mensch vor dem Computer meist nichts Sinnvolles mehr entnehmen, sodass das Modem seinen Lautsprecher ausschaltet und ab jetzt stumm seinen Dienst verrichtet. Doch warum sollte man sich heute noch für Telefonmodems interessieren? Heute sind wir doch alle ständig online und niemand muss mehr Einwahlnummern von Hand eintippen. Das stimmt, aber das heißt nicht, dass diese Technik obsolet ist. Sie ist nur unsichtbar geworden. Jedes Mal, wenn ein Handy sich in einer Funkzelle einwählt, muss es einen Handschlag machen. Jedes Mal, wenn ein Browser eine Webseite anzeigen möchte, muss er mit mehreren Webservern reden und mit jedem davon einen Handschlag machen. Doch diese Handschläge passieren geräuschlos, fast spurlos. Jeden Tag, billionenfach, reichen Computer sich die Hand, damit unser Leben etwas angenehmer wird. Das war Gar nicht so einfach, Folge 1. Eine Produktion von Xarelion Noises von und mit Stefan Majewski. Mit Musik von Josh Woodward und Lee Roseware. Vielen Dank an Ona Reisenen und William Termini, auf deren Recherche diese Folge basiert. Weitere Informationen zur Sendung, Links zu Quellen und Musiktiteln sowie alle anderen Folgen gibt es auf